7 Minutes. Arbeitsrecht für Entscheider.
Willkommen zu 7 Minutes. Arbeitsrecht für Entscheider. Dem Podcast von Klimt Arbeitsrecht. In dieser Folge geht es um die Reform des Wehrdienstes und was es für Arbeitgeber da ab sofort zu beachten gibt. Außerdem geht's heute weiter mit dem nächsten Teil unserer Spezialreihe rund um die Betriebsratswahlen. Keine Zeit zu verlieren, wir legen direkt los. Die Reform des Wehrdienstes. Was bedeutet sie für Arbeitgeber? Seit dem 1. Januar gelten die Regelungen für den neuen Wehrdienst. Dieser beruht auf Freiwilligkeit. Das heißt, wer nicht zur Bundeswehr will, muss es auch nicht. Dennoch gibt es ab sofort für Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 neue Verpflichtungen. Zum Beispiel die Wehrerfassung. Die Bundesregierung kann außerdem per Rechtsverordnung den verpflichtenden Wehrdienst aktivieren. Auch für Arbeitgeber gibt es ab sofort einiges zu beachten. Hier zunächst einmal die wichtigsten Änderungen im Überblick. Bei einer Verpflichtung von mindestens einem Jahr gelten Wehrdienstleistende ab sofort als sogenannte Soldaten auf Zeit und werden mit einem höheren Sold entlohnt. Bei einer Verpflichtung von mehr als 2 Jahren greift das Arbeitsplatzschutzgesetz nicht mehr. Das heißt, zentrale Regelungen, die ein bestehendes Arbeitsverhältnis schützen, sind dann nicht mehr anwendbar. Längere Verpflichtungen bedeuten also künftig weniger arbeitsrechtlichen Schutz. Für kürzere Wehrdienstzeiten von bis zu 2 Jahren gibt es hingegen keine großen Änderungen. In diesem Fall gilt weiterhin, dass das bestehende Arbeitsverhältnis nur ruht und nicht endet. Das heißt, dass zwar die Arbeits- und Vergütungspflichten entfallen, der Arbeitnehmer ist nach seiner Rückkehr aus dem Wehrdienst aber ohne Benachteiligung weiter zu beschäftigen. Außerdem wird Wehrdienstzeit auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit angerechnet. Auch die betriebsverfassungsrechtliche Stellung des Arbeitnehmers bleibt während der Wehrdienstzeit unverändert. Der besondere Kündigungsschutz vor, während und nach dem Wehrdienst bleibt bestehen. Ordentliche Kündigungen sind während des Wehrdienstes also ausgeschlossen. Genauso bleibt der Schutz für Auszubildende. Eine Einberufung während der Ausbildung führt zur Verlängerung der Ausbildungszeit. Außerdem darf nach der Beendigung der Ausbildung die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis nicht aufgrund des Wehrdienstes verweigert werden. Die Sozialversicherungsbeiträge übernimmt während des Wehrdienstes der Bund. Anders sieht es bei zusätzlichen Alters- oder Hinterbliebenenversorgungen aus. Diese hat weiterhin der Arbeitgeber zu bezahlen. Er kann allerdings im Anschluss die Erstattung der gezahlten Beiträge beantragen. Muss der Arbeitgeber eine befristete Ersatzarbeitskraft einstellen und endet der Wehrdienst früher als geplant, kann ihm gegen den Staat ein Erstattungsanspruch für die Mehrkosten zustehen. Zu beachten ist allerdings, dass dieser Anspruch im Falle des Verteidigungs- und Bündnisfalls nicht mehr besteht. Fazit: Der neue Wehrdienst ist für Arbeitgeber Risiko und Chance zugleich. Erklärtes Ziel des Gesetzgebers ist es, möglichst viele junge Männer zur Bundeswehr zu bringen. Diese fehlen damit zumindest vorübergehend auf dem freien Arbeitsmarkt. Man sollte sich also auf personelle Engpässe einstellen, vor allem bei Auszubildenden und jungen Fachkräften. Andererseits können Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels auch punkten, nämlich dann, wenn sie ihre Mitarbeiter aktiv unterstützen. Dazu zählen neben der aktiven Förderung von Wehrdiensteinsätzen auch Einstellungszusagen an Wehrdienstleistende und das Bereitstellen von Ressourcen. Mit solchen Maßnahmen können sich Unternehmen im War for Talents als attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber positionieren. Der neue Wehrdienst ist also kein rein militärisches Thema. Er ist genauso personalpolitisch wichtig. Und mit den richtigen Maßnahmen können Unternehmen sogar davon profitieren. Und nun willkommen zurück bei unserer Spezialreihe zum Thema Betriebsratswahl 2026. Heute geht es um das Wahlrecht und die Wählerliste. Typische Fallstricke, die später zu einer Anfechtung der Wahl führen können. Zunächst ist es wichtig, zwischen aktivem und passivem Wahlrecht zu unterscheiden. Diese sind nicht identisch. Aktives Wahlrecht heißt, das Recht, seine Stimme abzugeben. Und passives Wahlrecht meint die Frage nach der eigenen Wählbarkeit. Beides ist im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Wer also ist aktiv wahlberechtigt? Bei der Betriebsratswahl dürfen grundsätzlich alle Arbeitnehmer ab 16 Jahren wählen. Das gilt auch für Auszubildende, befristet Beschäftigte, Arbeitnehmer in Elternzeit oder mit ruhendem Arbeitsverhältnis. Selbst gekündigte Arbeitnehmer sind unter Umständen wahlberechtigt, wenn die Kündigungsfrist noch läuft, die Kündigung daher noch nicht wirksam ist. Leiharbeitnehmer sind ebenfalls wahlberechtigt, aber nur, wenn sie länger als 3 Monate im Betrieb eingesetzt werden. Leitende Angestellte dagegen sind von der Betriebsratswahl ausgeschlossen. Grund dafür ist ihre Nähe zum Arbeitgeber. Sie sind von der Mitbestimmung durch den Betriebsrat an vielen Stellen ausgenommen und werden durch einen sogenannten Sprecherausschuss vertreten, sofern dieser gewählt wurde. Und wer ist nun passiv wahlberechtigt? Diese Personengruppe ist kleiner als die der aktiv Wahlberechtigten. Wählbar sind grundsätzlich alle Arbeitnehmer ab 18 Jahren, die dem Betrieb seit mindestens 6 Monaten angehören. Leiharbeitnehmer sind in keinem Fall passiv wahlberechtigt und ebenso wenig leitende Angestellte. Alle aktiven und passiven wahlberechtigten Arbeitnehmer werden auf der Wählerliste geführt. Es ist Aufgabe des Wahlvorstands, diese Liste zu erstellen. Die Wählerliste und das Wahlausschreiben bilden die Grundlage für die Betriebsratswahl. Wer nicht auf der Liste steht, der kann weder aktives noch passives Wahlrecht ausüben. Und in der nächsten Folge befassen wir uns dann mit der Rolle des Wahlvorstandes. Das war 7 Minutes – Arbeitsrecht für Entscheider, der Podcast von Klimt Arbeitsrecht. Bis kommende Woche. Wir freuen uns.
Mehr Infos zur heutigen Folge finden Sie auf klimt.de/podcast. Und weitere Themen aus der Welt des Arbeitsrechts lesen Sie immer aktuell auf klimt.blog.